Ja, also, es ist schön, euch heute Morgen alle wiederzusehen und wir wollen auch gemeinsam in Gottes Wort reinschauen und Ostern klingt bei mir noch so nach, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist wirklich, das ist der Herzschlag unseres Glaubens und heute geht es auch um eine Geschichte, die was mit Ostern zu tun hat, nämlich, dass sie endet darin, auch nach der Auferstehung von Jesus Christus ist etwas ganz Besonderes passiert, nämlich bei Petrus. Und das ist eine Geschichte, die uns auf so eine ehrliche Weise ins Leben hineinnimmt und in das Glaubensleben und in die Nachfolge von Jesus Christus, die erstaunlich ist. Also da ist es schonungslos und sehr ehrlich. Und das wollen wir uns heute mal anschauen, und zwar den Petrus. Da gibt es so viel darüber zu erzählen, über den Weg von Petrus, über sein Leben, über seine Geschichte mit Jesus zusammen. Und eigentlich wäre jede Bibelstelle, auf die wir heute eingehen, eigentlich eine Predigt für sich wert. Und ich werde heute nicht so in die Tiefe gehen, aber wir wollen mal komplett die Geschichte sehen und so ein bisschen dieses, was bisher geschah, auch anschauen, wenn wir dann am Schluss zu der Geschichte zwischen Jesus und Petrus nach Ostern, nach der Auferstehung kommen. Denn das war ein sehr bedeutender Moment im Leben von Petrus, aber auch für uns als Gemeinde letzten Endes. Da werde ich auch nochmal drauf eingehen. Wer kennt Petrus? Mal Hand hoch. Oder ich sag mal, ja, wir sind in der Kirche. Wer kennt Petrus nicht? Eine Hand ist da, jawohl. Okay, dann ist es, glaube ich, gut, wenn ich mal kurz was über den Petrus erzähle. Wer war Petrus überhaupt? Was war er für eine Person? Also wir wissen von Petrus, er war verheiratet. Wir lesen oft von seiner Schwiegermutter, auch die Jesus dann geheilt hat. Also der war ein verheirateter Mann. Er war von Beruf Fischer und hatte zuvor den Namen Simon. Wird dann aber von Jesus als Petrus in seine Nachfolge gerufen. Und Petrus heißt der Fels. Der Fels. Jesus gibt ihnen den neuen Namen und er wird dann Simon Petrus genannt. Er wird zu einem anerkannten Leiter und Sprecher der ganzen Jüngerschaft. Das sehen wir so in der Bibel. Und er ist auch nach Pfingsten, also Pfingsten, Jesus ist von den Toten auferstanden, war dann noch 40 Tage unter den Menschen und ist dann in den Himmel aufgefahren. Und das nächste christliche Fest, das wir feiern werden, ist Pfingsten, Christi Himmelfahrt und dann die Ausgießung des Heiligen Geistes als Stellvertreter für Jesus auf dieser Welt. Und Petrus ist der erste große Verkündiger. Er ist eigentlich der erste große Prediger, weil an Pfingsten predigt Petrus, er hält die erste Predigt eigentlich dieser Welt. Und es kommen 3000 Menschen zum Glauben an diesem Tag. Der Mann hatte aber auch Schwächen, die uns die Bibel nicht verschweigt. Der handelte nämlich oft unüberlegt und impulsiv. Das werden wir auch sehen. Und als Fazit würde ich mal sagen, er war ein sehr menschlicher Jünger. So wie wir, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, ist alle von, wenn du dich als Jünger bezeichnest, als Nachfolger, eigentlich auch sagen müssen, ich bin ein sehr menschlicher Jünger, weil bei Petrus sehen wir, dass er auf der einen Seite mal stark war, dann war er mal schwach. Er war mal total mutig, dann aber total furchtsam. Mal war er total loyal und dann wankelmütig. Also er war ein total menschlicher Jünger. Und jetzt wollen wir uns anschauen, die Geschichte von Jesus und Petrus. Interessant ist, sie beginnt damit, dass Jesus sagt, komm und folge mir nach. So ist der Beginn zwischen den beiden. Und sie endet auch damit, dass er ihm nochmal sagt, komm und folge mir nach. Und dazwischen passiert ganz viel. Ganz viele Höhen, ganz viele Tiefen, ganz viel Menschlichkeit, Versagen, all das, was einfach zum Leben und zur Nachfolge dazugehört, wenn wir ehrlich sind. Und da wollen wir heute reinschauen. Denn Petrus hörte zwar nicht auf, nachzufolgen in dieser Zeit, aber er stolperte, strauchelte und hatte auch ziemlich versagt auch auf diesem Weg. Wir fangen an mit der Berufung. Die Berufung. Wir gehen mal rein ins Lukas-Evangelium. Moment, Lukas 5, 1 bis 11. Jawohl, wir haben heute viel Bibeltext. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Boots, Simon, da ist er, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahre weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen, aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Weiter. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. So wie letzte Woche bei Ostern war das ein Schwerpunkt. Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Was für eine Geschichte. Also kein Wunder, dass Petrus hier voller Ehrfurcht zusammenbricht, weil es war ein Wunder, am Tag so viele Fische zu fangen. Man fischte nachts oder bis zur Morgendämmerung. Das war die Zeit. Wenn du angelst, Hendrik, weiß man das, gell? Man geht ganz, ganz früh morgens. Da kann man gut Fische fangen. Und das taten sie auch, aber sie haben nichts gefangen. Und dann sagt Jesus am Tag, fahrt raus, werft die Netze nochmal aus und das Boot geht fast unter, weil so viel gefangen wird. Das war übernatürlich, das war ein Wunder, was diese Männer hier erlebt haben. Was auch erstaunlich ist, was wir hier sehen, Petrus gibt zu, also er sieht, hier ist Gott am Werk und er sagt, ich bin ein jämmerlicher Sünder. Und wir sehen, Jesus ruft die Sünder in die Nachfolge, nicht perfekte Leute. Jesus ging nicht hin und hat sich unter den religiösen Leitern oder so die Leute rausgesucht, sondern er geht mitten unter die Menschen und sucht sich die Sünder in seine Nachfolge. Und Simon wurde durch die Berufung ein neuer Mensch. Der wurde Petrus, der Fels, mit neuen Zielen, neuen Prioritäten. Er wurde aber kein vollkommener Mensch. Das werden wir auch sehen. Er hörte nie auf, am Ende Simon Petrus zu sein. Ja, auch wenn er ein neuer Mensch wurde, der Jesus nachfolgte. Und wir können auch sehen, dass Petrus Jesus vertraut. Er vertraut auf die Worte von Jesus und ist gehorsam, obwohl er das, was da passiert, gar nicht wirklich versteht. Er vertraut Jesus und ist gehorsam. Und da wäre meine erste Frage, braucht es vielleicht in unserem Leben, in deinem Leben, auch irgendwo ein Gehorsamsschritt von Gott? Klopft Gott da an und ruft dich irgendwie? Zu Petrus hat er gesagt, komm und folge mir nach. Hast du diesen Ruf vielleicht in deinem Leben? Dann geh doch vielleicht einen Gehorsamsschritt mit Jesus auf den Weg, ohne zu wissen, was da passiert, aber im Vertrauen auf ihn. Wir schauen weiter in Petrus Leben, nämlich seine Mut, seine Angst, das ist die nächste Folie. Mut und Angst, Glaube und Zweifel. Und wir sehen, dass diese Dinge ziemlich nah beieinander liegen können, auch vom Zeitlichen her. Man kann auf der einen Seite sehr mutig sein und kurz darauf überfällt einen Angst. Man kann voll glaubensvoll sein und auf einmal voll in die Zweifel rutschen. Und das sehen wir auch bei Petrus. Jesus zieht nämlich dann mit seinen Jüngern durchs Land. Petrus ist dabei. Er predigt, er spricht vom Himmelreich Gottes. Er heilt viele Kranke, die sehen viele Wunder. Sie sehen göttliche Autorität, mit der Jesus unterwegs ist. Sie dürfen dabei sein. Und dann lesen wir folgende Situation. In Matthäus 14, genau, 22 bis 33. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen 3 Uhr morgens, also nachts, kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Ich meine, die müssen ja sowieso schon Angst gehabt haben da draußen auf dem See im Sturm, ja? Und dann kommt da ein jemand auf dem Wasser gelaufen, das muss man sich mal vorstellen, ja? Doch Jesus sprach sogleich: Es ist gut. Ich bin es. Habt keine Angst. Schon wieder, habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu: Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Also unglaublich. Allein diese Situation. Und dann der Mut von Petrus. Kein anderer in dem Boot hatte, die hatten alle die Hosen voll in dem Sturm. Und dann kommt der Kerl noch auf die Idee und sagt: wenn du mich rufst, dann kann ich sogar auf diesen Wellen zu dir kommen. Also was für ein Mut der Kerl hatte. Und er steigt aus dem Boot in diese hohen Wellen rein. Also ich hatte immer so die Vorstellung, ja, natürlich dann ganz vorsichtig, ne? Erstmal gucken. Aber nein, da waren Wellen, da war ein Sturm. Das heißt, es ging hoch und runter und in dem Ganzen musste der irgendwie versuchen, dann hat er auf Jesus geguckt und aufs Wasser treten und in diesem Sturm läuft er auf dem Wasser, geht Jesus entgegen. Und solange er auf Jesus schaut, ist alles gut. Und dann fängt er an, nach links und rechts zu gucken und sieht den Sturm und die Wellen, vielleicht kam dann eine 3-Meter-Welle an und er stand gerade auf einer Welle und dann kommt eine noch größere Welle und er sieht sie und er verliert Jesus aus dem Blick und sieht die Not, die Probleme um sich herum und sinkt. Also ich kenne das auch. Ich bin manchmal sehr glaubensvoll. Dann gucke ich Tagesschau. So, google meine Wehwehchen bei Google. Mache mir meine Diagnosen. Guck auf mein Konto. Und merke, okay, mein Glaube, mein Glaube, ja, verlässt mich. Aber ja, geht es dir vielleicht auch so? Also ich habe neulich von einem gehört, der hat das gespiegelt bekommen. Da war ein geistlicher Eindruck da und dem ging es nicht gut. Und dann sagte einer so im Geiste, wie man so sagt, hör auf, ständig im Internet nach deinen Krankheiten zu gucken, was du so haben könntest. Weil er hatte sich tatsächlich darin verloren und er hat einen geistlichen Durchbruch erlebt, als er das dann sein lassen hat. Dann ist der Blick von dieser horizontalen Ebene weggegangen und er hat wieder sich voll auf Gott fokussiert, auf das, was zählt. Also da steckt wirklich was drin. Diese Dinge, wenn wir auf die Wellen, auf die Probleme zu sehr schauen, dann sinken wir. Dann versinken wir in Angst, in Depression. Und da steht aber Jesus und er sagt, hab keine Angst, guck auf mich. Folge mir nach. Komm mir entgegen. Amen. Und das Schöne ist, Jesus ruft nicht nur den Petrus, sondern in diesem Zweifel, in diesem Sinken, fängt er ihn. Da, wo ihn der Mut verlässt. Der Kerl sinkt hat wahrscheinlich Todesangst und Jesus zieht ihn da raus. Das ist der Hammer. Und das macht er auch mit uns. Er hat kein Problem mit unseren Zweifeln. Wenn wir mal zweifeln, wenn uns der Mut verlässt, seine ausgestreckte Hand ist mitten im Sturm da. Halleluja. Das dürfen wir erleben. Aber wir sollten auf ihn schauen. Wir sollten wegschauen und es ist unser Part, dann diese Hand zu ergreifen. Dann sehen wir bei Petrus eine weitere Stelle, nämlich sein Bekenntnis zu Jesus und sein Bekenntnis von Jesus zu Petrus und den Satz heiße Ohren, den er verpasst kriegt. Nämlich in Matthäus 16, Verse 13 bis 17. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun, erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer, andere sagen Elia und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen anderen Propheten, also Propheten aus dem Alten Testament, für die Juden sehr bekannt alle. Daraufhin fragte Jesus sie, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart, von einem Menschen konntest du das nicht haben. Und das ist auch heute noch so. Es ist der Geist Gottes, der uns das erkennen lässt, der unsere Herzen aufschließt, der unsere Augen öffnet für die Liebe und die Herrlichkeit und die Größe von Jesus Christus. Amen. Das können wir tun, da können wir den Heiligen Geist drum bitten. Wenn uns danach sehnt in unserem Herzen, dann wird er das tun. Dann öffnet er unsere Herzen, unsere Augen für das, für die Herrlichkeit Gottes. Und dann sagt Jesus weiter, von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Das ist ein theologisch sehr starker Text. Und ich muss da, glaube ich, erst noch fertig studieren, Theologie, damit ich das alles richtig verstehen und auslegen kann. Auch die Papstrolle, ne, der Kirche, der katholischen, leitet sich auch hier von diesem Text ab. Und er geht nämlich weiter. Genau, Vers 18. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ach so, das habe ich gelesen eben, gell? Entschuldigt, aber das war ein wichtiger Satz. Keine Mächte können ihr was anhaben. Also was wir hier sehen ist, nachdem Petrus sich zu Jesus bekennt, bekennt sich auch Jesus zu Petrus. Das ist stark. Er gibt ihm eine Berufung. Und jetzt kommt der Name, der Fels, mit dem er ihn vorher schon gerufen hat. Jetzt kommt diese Berufung und dieses Amt tatsächlich auf ihn drauf. Und es ist das erste Mal auch, dass Jesus von der Gemeinde spricht. Vorher spricht er nicht von der Gemeinde. Es ist die Zeit und danach spricht Jesus auch mehr über die Gemeinde, über die Zeit, wenn er weg sein wird. Und Petrus wird für die Anfänge dieser Kirche, also für die Zeit nach dem Tod Jesu, eine sehr wichtige Rolle spielen. Und das tat er auch. Der war nämlich berufen, die erste Gemeinde zu starten. Der hatte ja gar keine Wahl. Der hat gepredigt und es haben sich 3000 Menschen bekehrt. Natürlich musste da eine Institution her. Und Petrus hat eine entscheidende Rolle für bekommen, diese Anfänge der Kirche so in die Wege zu leiten, wie Gott sich das vorstellt. Und die Botschaft breitete sich über Jerusalem aus, über die Grenzen hinweg. Und dieser Mann begleitete die Anfänge der Kirche mit. Was für eine riesige Verantwortung und Berufung. Selbst der Apostel Paulus kam dann zu Petrus, um zu fragen, um klarzustellen, ist das der richtige Weg, also so, um sich mit ihm abzusprechen, was Gemeindebau anging. Stark. Und wir als Gemeinde profitieren davon heute noch. und das hat sich bis heute bewahrheitet, keine irdische und überirdische Macht konnte die Gemeinde bisher zerstören. Amen. Wir lesen weiter. Matthäus 16, 13 bis 23. Danach wies er sie streng an, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen müsse und was ihn dort erwarten werde. Er werde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er werde getötet werden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das ist jetzt interessant. Jesus gibt klar und deutlich den Weg vor, den Gott erwählt hat, um die Menschheit zu erlösen von ihren Sünden, um sie zu befreien. Und Petrus nimmt Jesus beiseite und bedrängt ihn und sagt ihm, das darf nicht sein, Herr. Das darf auf keinen Fall geschehen. Du darfst nicht ans Kreuz gehen. Du darfst nicht leiden und von den religiösen Leitern getötet werden. Das darf nicht geschehen. Und dann dreht sich Jesus zu Petrus um und sagt, geh weg von mir, Satan. Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Boah. Der hat eine echte Offenbarung, der Kerl, der Petrus. Und trotzdem hat er eine falsche Vorstellung von Gottes Wegen. Ich kann das sehr gut verstehen, denn das ist doch eine ganz normale menschliche Situation. Jesus war doch der Star für Petrus und die Jünger. Der war ihr König, der Autorität hatte, der Kranke heilte, der in Vollmacht predigte. Und Petrus war sowas wie sein Groupie, könnte man sagen, ja. Und die haben alles erlebt mit ihm und Schmerz und Leid, das, was Jesus da sagt, ich werde dort sterben, ich werde nach Jerusalem gehen, um dort zu sterben, das passt doch gar nicht ins Bild. Also wenn du so einen Höhenflug doch gerade erlebst und mit Jesus unterwegs bist, da passt Sterben und Leid ja gar nicht rein. Wir sind doch hier auf dem Weg, das Himmelreich breitet sich aus, die Herrschaft Gottes breitet sich durch Jesus aus und wir sehen das an Zeichen und Wundern und an der Vollmacht der Predigt. Und du sagst, du willst sterben und leiden? Das passt nicht zusammen. Und ich kann das sehr gut verstehen, dass Petrus hier so reagiert. Der war doch on fire für Jesus. Nein, das darf nicht passieren. Und wie demütigend muss das gewesen sein, dieses Zeugnis von Jesus vor den anderen ausgestellt zu kriegen. Weiche von mir, Satan. Also wenn ich mir vorstelle, an dem theologischen Seminar, wo ich manchmal Vorlesungen besuche und ich melde mich und habe irgendwie eine Frage oder sage dann eine Erkenntnis, die ich so habe und dann sagt der Lehrer vorne, der Dozent, weiche von mir, Satan, stell dir das doch mal vor, weil du irgendwie was falsch verstanden hast und theologisch was durcheinander bringst. Stellt euch das mal vor, das ist voll demütigend. Aber für Petrus war das wohl noch nicht demütigend genug. Denn jetzt kommt der große Fall von ihm. Was kann das wohl sein? Genau. Dass er Jesus verleugnet. Und da gehen wir ins Lukas-Evangelium. Kapitel 22. Simon, Simon, sagt Jesus, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen, doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also Petrus ist da drin. Der wird gerade auch irgendwie, sein Glaubensleben wird geschüttelt und, gewürfelt? Gerüttelt. Ja, da gibt es so einen Begriff, dass der Weizen gesiebt wird. Und da ist Petrus drin. Und Jesus sagt, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Also der sagt schon, was passieren wird und was er tun soll, wenn das passiert ist. Und dann sagt Petrus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Doch Jesus entgegnete, Petrus, lass mich dir etwas sagen. noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Petrus war total on fire. Ich meine, was hat der Mann nicht alles mit Jesus erlebt und gesehen? Der war so begeistert und so überzeugt, dass er gesagt hat, weißt du was, ich gehe mit dir sogar bis in den Tod. Ich kann das auch nachvollziehen. Der Mann war einfach begeistert von Jesus. Aber Jesus weiß schon, was passiert, was passieren wird. Wir sehen, er kennt Petrus viel besser, als Petrus sich selbst kennt. Und handeln wir nicht manchmal auch so impulsiv aus irgendwas heraus? Aber Jesus weiß schon eigentlich, wo das herkommt aus unserem Charakter und so weiter und wo das hinführen wird. Und dann lesen wir weiter. Da verhafteten sie ihn, also Jesus, und brachten ihn zum Haus des Hohenpriesters. Petrus folgte in großem Abstand. Als die Wächter im Hof ein Feuer machten und sich ringsherum lagerten, setzte sich Petrus zu ihnen. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers und beobachtete ihn. Schließlich sagte sie, dieser Mann war doch auch bei Jesus. Petrus leugnete es. Frau, sagte er, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Nach einer Weile schaute ein anderer ihn an und meinte, du musst doch auch einer von ihnen sein. Petrus erwidert, nein, Mann, das bin ich nicht. Etwa eine Stunde später bekräftigte ein anderer, das muss einer der Jünger von Jesus sein, er ist auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du redest. Und sobald er das gesagt hatte, krähte ein Hahn. In diesem Augenblick drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Die Blicke trafen sich in dem Moment. Da erinnerte dieser sich an die Worte des Herrn, bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Also was für eine Situation. Jesus wurde von einem der Jünger verkauft und verraten. Dann wurde er verhaftet, der wurde angespuckt, der wurde verklagt, der wurde geschlagen und getreten in diesem Verhör. Und dann wird er noch verleugnet von dem, der vorher gesagt hat, ich gehe mit dir bis in den Tod. Wie muss es Jesus gegangen sein? Das ist so, wie muss der Mann sich gefühlt haben? Der Sohn Gottes. Es ist so furchtbar, von anderen abgelehnt zu werden. Das Gefühl kennen wir doch alle. Also selbst auf der Autobahn neulich, als mich jemand rechts überholt hat, weil ich irgendwie im Gedanken war und ja, hätte rechts rüberfahren müssen und dann überholt mich jemand und ärgert sich über mich. Und das fühlt sich wie Ablehnung an. Und selbst so ein Moment tut ein bisschen weh. Und Jesus erlebt das, Ablehnung von allen. Sogar die Verleugnung durch seinen Freund. Wir alle haben so ein Bedürfnis danach, angenommen zu sein, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und diesen Schmerz erlebt Jesus, komplett verlassen zu sein. Und das in so einer Situation, wo du angeschlagen, bespuckt und getreten und zum Tode verurteilt wirst. Also nicht schön. Warum hat Petrus Jesus verleugnet? Ich denke, das ist völlig klar. Der sah auf einmal, was für Konsequenzen auch auf ihn zukommen würden. Der sah, was mit Jesus gerade geschah, die Schmach, den Schmerz. Und da ist der Selbstschutz des Menschen aktiv. Nee, das will ich nicht. Und er verleugnet Jesus dreimal. Der hatte einfach Angst, so wie ich es auch gehabt hätte. Und wir wahrscheinlich alle. Todesangst. Und dann dieser Blick. Boah. Schmerzhaft. Wahrscheinlich sehr schmerzhaft für beide, ja. Wie muss es Petrus danach gegangen sein? Wie furchtbar müssen diese drei Tage auch für ihn gewesen sein? Jesus ging ans Kreuz, ist tatsächlich gestorben, hat gelitten und dann diese drei Tage so in der Luft hängen mit diesem Gefühl, ich habe den verraten, ich habe total versagt. und habe nicht mein Wort gehalten. Boah, furchtbar. Also, ich glaube, das waren sehr depressive Tage. Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass du einfach irgendwie versagst? Und so gefühlt ist der einzige Mensch, der dir zurückwinkt, das Michelin-Männchen. So. Und, kennst du das? Aber was sagt uns das alles? Was Petrus hier, dieses Hoch und dann dieses Tief, dieser Mut und dann diese Angst, dieser Glaube und dann diese Zweifel. Ey, wir sollten uns nicht auf die Stärke oder irgendeine Geistlichkeit, die wir meinen zu haben, verlassen und uns irgendwas darauf einbilden. Im 1. Korinther 10, 12 steht, darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Und wir meinen manchmal, dass wir so fest stehen und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und theologisch alles wissen und die wandelnde Studienbibel sind vielleicht oder sonst irgendwelche Antworten haben, da sind wir nur so einen Schritt von entfernt, ganz tief zu fallen. Hochmut kommt vor dem Fall. Und wir lesen auch, wenn wir uns auf Menschen verlassen, Jesus hat sich nicht auf den Petrus verlassen, der wusste, was geschehen wird. Aber es kann sein, dass du dich verlässt auf die Zusage von manchen Menschen. Dann bist du verlassen. Das ist nicht immer so. Aber das kann passieren, weil wir Menschen sind halt so, wie wir sind. Der Einzige, auf den wir uns verlassen können, ist wer? Gott, es ist Jesus. Es ist Jesus. Er war der Freund, der das Leben, sein Leben gab für das Leben eines anderen. Für das Leben von allen. Das ist Jesus. Und das Schöne daran ist, unser Versagen ist für Jesus nicht das Ende. Das sehen wir auch in dieser Geschichte. Petrus hat versagt, aber das ist nicht das Ende von ihm. Das ist nicht sein Ende seiner Nachfolge, seines Lebens, seiner Jüngerschaft, sondern eigentlich erst der richtige Beginn. Für die Zeit, wo Jesus nicht mehr physisch da sein wird, sondern Petrus im Vertrauen und Glauben auf Gott durch sein Leben gehen muss und seiner Berufung nachkommen muss. Wir lesen nämlich von der Wiederherstellung und dem Neubeginn. Nach der Kreuzigung erscheint ein Engel den Frauen, wie wir es letzte Woche am Ostersonntag in aller Genauigkeit gehört haben. Und Markus, wir haben im Matthäusevangelium gesehen, und Markus berichtet über ein wichtiges Detail, das mich persönlich sehr bewegt. Nämlich als der Jesus den Frauen erscheint, sagt er ihnen, in Markus 16, 7, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus. Jesus geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Sagt es auch Petrus. Das sagt der Engel den Frauen, geht zu den Jüngern und auch zu Petrus. Also eine gezielte Botschaft für Petrus. Warum? Jesus will sicherstellen, dass Petrus so schnell, wie es geht, weiß, ich bin dir nicht böse. Ich bin nicht nachtragend. Und es wäre schön, wenn wir das auch schaffen würden, so wie Jesus zu sein an der Stelle. Jesus hatte Petrus nicht verworfen, er hat ihn nicht verlassen und er lässt ihn durch die Botschaft des Engels genau das wissen. Und ich kann mir vorstellen, als sie dann berichtet haben, die Frauen, den Jüngern, ja, wir sollen euch allen sagen, was passiert ist. Da waren Engel, die Soldaten lagen auf dem Boden und das Grab war leer. Und Petrus, der Engel hat gesagt, wir sollen es auch dir sagen. Eine persönliche, ganz persönliche Botschaft von Gott. Wie stark. Und ich kann mir vorstellen, dass plötzlich Freude und Hoffnung wieder in sein Herz kamen. Nach diesen schwierigen Tagen. In diesem Versagen. Herr Jesus schreibt uns nicht ab, auch wenn wir versagt haben. Vielleicht brauchst du genau das heute Morgen. Jesus hat dich nicht abgeschrieben. Egal wie kläglich du vielleicht versagt hast in deinem Leben. Und es folgt die letzte Unterhaltung zwischen Jesus und Petrus. Es ist eine Situation wie zu Beginn der Geschichte am See mit Booten und Fischen. Aber irgendwie anders, denn Jesus war bereits auferstanden und nach der Auferstehung, nach Ostern, gingen die Jünger wieder ihrer Tätigkeit nach. die wussten erstmal wahrscheinlich nicht, was sie jetzt tun sollen. Und dann gehen sie einfach wieder fischen. Sie fischen wieder die ganze Nacht und schon wieder bleiben die Netze leer. Und wir lesen dann das Ende des Johannesevangeliums 21, Vers 4 bis 7. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu: Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten: Nein. Da sagte er: Werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, ist auch interessant, der Johannes, der das Evangelium schreibt, sagt über sich, er ist der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Und als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Er hatte es sehr eilig. Und dann führt Jesus ein sehr tiefes Gespräch mit Petrus. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Also zunächst mal, Jesus fragt nicht: Warum hast du das getan? Sieh nur, du Versager. Sieh nur, was du alles falsch gemacht hast. Was für einen Schmerz du mir zugefügt hast. Das macht er nicht. Er stellt ihm dreimal die Frage: Liebst du mich? Wie oft hat Petrus Jesus verleugnet? Dreimal. Warum ist dieses Gespräch so tiefgehend? Der Roland hatte da mal drüber gepredigt, über diese dreimal hast du mich lieb Fragen. Hier liegt nämlich mehr Spannung drin im Urtext, als wir sie im deutschen Text finden oder in der deutschen Übersetzung lesen können. Nämlich bei den ersten zwei Malen ist die Fragestellung von Jesus, dann benutzt er das griechische Wort für Agape. Das ist die Liebe, die sich hingibt, die alles gibt. Und der fragt: Agape? Das ist eine Liebe, die Verantwortung übernimmt. Petrus antwortet nicht mit Ja, Agape, sondern Ja, Phileo. Und das ist eine Liebe, die ist freundschaftlich. Die Liebe, die von menschlicher Zuneigung spricht. Man könnte vielleicht sagen: Ich hab dich gern, ja, ich hab dich gern, ich mag dich. Aber es ist nicht dieses Agape. Und Jesus antwortet trotzdem: Dann weide meine Schafe. Er beruft ihn trotzdem. Er gibt ihm diese Berufung, die Gemeinde zu bauen, für die Schafe, er sagt dann beim zweiten Mal die Lämmer, also für Leiter, für Gemeindemitglieder, für die Lehre, für Gemeinde, gibt er ihm diese Berufung und die Verantwortung. In diese Berufung stellt er ihn. Beim zweiten Mal geschieht das auch. Jesus fragt Agape, Petrus Agape, und er antwortet Phileo. Und beim dritten Mal fragt Jesus nicht nach Agape, sondern Petrus Phileo. Jesus steigt sozusagen hinunter und fragt Petrus: Liebst du mich wenigstens so, wie du es jetzt gerade sagst? Und genau da wird Petrus auch traurig. Die Antwort von Petrus ist nämlich demütig und grundehrlich. Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt aber nicht mehr, ich gehe mit dir bis in den Tod. Ich mache alles für dich. Weil er weiß, ich bin ein Mensch. Ich kann jemanden lieben, aber ich kann ihn auch gleichzeitig verraten. Und diese Agape-Liebe, die hat Gott für mich bewiesen. Und egal, was ich sage und tue, ich kann dem gar nicht gleich werden. Dem, was Jesus für mich getan hat. Er ist geläutert. Er weiß, dass er versagt hat und für seinen Freund Jesus niemals das leisten könnte, was Jesus für ihn getan hat. Er ist und bleibt Petrus, ein unvollkommener Mensch. Aber er erlebt auch, wie Jesus, der Sohn Gottes, ihm diese vollkommene Agape-Liebe schenkt. In der Tat, nicht nur im Wort, als er ans Kreuz für ihn gegangen ist und diese Blicke sich getroffen haben, da hat Petrus das, glaube ich, begriffen. Jesus meint es ernst mit mir. Ernster, als ich es jemals mit ihm meinen könnte. Und so fragt uns Jesus, also uns, Jesus auch nicht danach, liebst du mich perfekt, sondern liebst du mich so, wie du es kannst. In Treue, in Demut, auch im Gehorsam. Und das tat Petrus dann bis zum Ende seines Lebens. Er liebte Jesus so, wie er es konnte, als unvollkommener Mensch, treu, gehorsam, im Vertrauen auf ihn. Und er war nicht perfekt. Wir lesen das in der Bibel. Er war nicht perfekt. Er hatte dann noch Auseinandersetzungen. Paulus warf ihm dann noch Heuchelei vor in manchen Situationen, wo er versucht hat, Menschen zu gefallen. Er blieb ein Lernender sein ganzes Leben lang. Er war auch danach nicht perfekt. Er ließ sich immer wieder von Jesus, von Gott erneuern. Aber dieser Moment an dem See, nach dem Frühstück mit Jesus, das bedeutete alles für Petrus. Das war Vergebung, das war Wiederherstellung, das war eine Selbstoffenbarung über ihn. Und es zeigt uns, wie wunderbar Jesus ist, dass er unsere Schwächen und Fehler zu etwas so Gutem dann gebrauchen kann. Wo stehen wir? Wo stehst du, wenn du diese Geschichte so hörst? Bist du, gerne die nächste Folie, siehst du dich vielleicht in Petrus? Findest du dich da wieder? Findest du dich vielleicht wieder in dem Petrus, bevor Jesus in sein Leben kam? Sehnst du dich nach Sinn in deinem Leben, nach einem Herrn, nach einem Retter, bei dem du dich nicht mehr fürchten brauchst? Nach neuer Identität? Herr Jesus ruft auch heute noch Menschen in seine Nachfolge. Er ruft auch heute noch, komm und folge mir nach. Und du darfst heute Entscheidungen treffen, dich in die Nachfolge Jesu zu begeben. Das ist eine Entscheidung, die nur du persönlich treffen kannst. Und wenn du den Ruf in deinem Herzen hörst, dann antworte heute darauf und folge Jesus nach. Treff eine konsequente Entscheidung für dein Leben, vertraue ihm und mach gehorsame Schritte. Siehst du dich vielleicht in dem Petrus, der auf dem Wasser steht, voller Zweifel, voller Ängste, alles um dich herum ist ein Sturm und die Wellen erschlagen dich? Hey, dann ist da die Hand von Jesus. Und du kannst auf ihn schauen und du kannst sie ergreifen und nur noch auf ihn schauen in dieser Situation. Und nicht mehr auf das Drumherum, sondern dich voll auf Jesus verlassen. Und ihn bitten, zieh mich da raus, Jesus. Zieh mich da raus. Er findet Wege, dich da rauszuziehen. Oder siehst du dich, wie der Petrus vielleicht am Karfreitag, hast total versagt, fühlst dich beschämt, bist irgendwie auf der Flucht, dann weißt du was, Jesus vergibt auch dir. Weil seine Agape-Liebe, die gilt auch dir. Die gilt jedem von uns. Jedem. Jeder, der zu ihm kommt, und demütig zu ihm kommt. Und manchmal gebraucht er genau diese Dinge, diese Fehler, diese Schwächen, dieses Versagen, um unseren Glauben wachsen zu lassen, um uns für etwas einsetzen zu können, was wir ohne das nicht hätten machen können. Weil wir vielleicht noch Hochmut in unserem Herzen haben, Selbstgerechtigkeit oder was auch immer, mangelndes Vertrauen. Oder bist du vielleicht der Petrus nach Ostern? Du bist zwar verwundet, aber gehorsam. Und du suchst vielleicht eine neue Ausrichtung. Wisst ihr, was Jesus mit dem Petrus gemacht hat? Er rief ihn an den Ort zurück, wo es angefangen hat. In die Nachfolge. Gleicher Ort, gleiche Situation, gleiche Berufung, aber mit noch mehr Verantwortung. Und Jesus möchte uns wiederherstellen, so wie er es auch bei Petrus tat. Seine Hand ist ausgestreckt und ich würde sagen, wir singen nochmal dieses gemeinsam das dritte Lied, Jesus Gottes Sohn, gleich als Antwort. Lass uns unsere Augen mal schließen. Ich glaube daran, dass Jesus seine Hand ausstreckt und dass es aber an uns liegt, sie zu ergreifen. Und das sind ganz, ganz persönliche Schritte. Immer wo ein Mensch den Blick auf Jesus richtet, wo er entweder in seine Nachfolge tritt, wo er im Zweifeln wieder zurückkommt zu ihm, im Glauben wieder auf ihn schaut, wo er in der Sünde ist und sich nach einem Retter sehnt oder wo er vielleicht müde geworden ist und sich nach neuer Erfrischung sehnt. Und Jesus, wir bitten dich, dass deine ausgestreckte Hand heute da ist, dass du uns so nahe kommst, jedem Einzelnen ganz persönlich. Und wir wollen jeder für sich ein persönliches Gebet sprechen und uns eine Minute Zeit nehmen, um ganz persönlich vor dich zu kommen, Jesus. Jesus, du kennst die Geschichte von jedem Einzelnen hier im Raum. Du kennst unser Versagen, du kennst unsere Fehler, du kennst unsere Ängste, du kennst alle Höhen und Tiefen, durch die wir in diesem Leben gegangen sind. Du kennst auch jede Sehnsucht im Herzen. Und du bist der lebendige Gott. Du bist Jesus, Gottes Sohn. Und du lebst auch heute noch. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist Erneuerung schenkst, dass du in die Nachfolge rufst, dass du uns persönlich begegnest, dass du uns erquickst durch deinen Geist und wir wirklich erleben, wie deine ausgestreckte Hand uns aus dem Haus zieht, näher in deine Gegenwart. Lass uns sie ergreifen, wir wollen sie ergreifen, uns von dir helfen lassen, auf dich schauen, dir vertrauen und dir den Ehrenplatz in unserem Leben geben. Du bist das Haupt dieser Gemeinde, Jesus. Du bist der Mittelpunkt in aller Ewigkeit. Und wir wollen dich ganz neu verstehen und begreifen, wie gut du zu uns bist und wie sehr du jeden Einzelnen von uns liebst. Bitten dich, dass du das schenkst. Und wir kommen vor dich. Wir wollen aufstehen und wir wollen dir nochmal die Ehre geben, Jesus. Denn du bist Gottes Sohn. Amen.